Unglaublich. Wie viele Wege führen zu Gott? Das steht zumindest auf dem Flyer. Ich glaube, wenn dieser andere Untertitel drunter gestanden hätte, hätte ich es gar nicht aussprechen können. Aber ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Heute ist ein ganz besonderer Abend, der im Rahmen unseres 30-jährigen Gemeindejubiläums stattfindet. Also wir sind hier in der EFG Mühltal. Ich bin Judith Schäfer und wir haben ja jetzt über den Sommer verteilt verschiedene Jubiläumsaktionen gehabt unter dem Motto gemeinsam das Leben feiern. Wir haben schon ein bisschen gefeiert, zum Beispiel mit einer Motorradtour oder hatten auch ein Familienforum. Und heute Abend haben wir ein etwas nachdenklicheres Thema. Und gerade im Zeitalter der Fake News oder auch alternativen Fakten oder auch ja, in dem sich eben viele Leute auch so ihr eigenes Weltbild zusammenbauen, ist die Beschäftigung mit dem Thema Wahrheit wichtiger denn je. Und der studierte Philosoph Daniel Thun, er lacht schon, der wird uns heute dieses Thema näher bringen. Ja, wie viele Wege führen zu Gott? Ich bin gespannt.
So, kann man mich gut hören? Ja, ich habe schon befürchtet, dass ihr jetzt klatscht. Man sollte vielleicht damit warten, bis es vorbei ist. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel Thun. Ich habe, wie die Judith schon gesagt hat, Philosophie studiert. Aber mein eigentlicher Job ist es jetzt, Ethik und Deutsch zu unterrichten am Lichtenberg-Gymnasium in Darmstadt. Und ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu diesem vielleicht etwas sperrigen Thema, wie viele Wege führen zu Gott oder absolute Wahrheiten in einer pluralistischen Nachwahrheitskultur. Dieses Wort Nachwahrheitskultur oder Post-Truth Culture wurde 2016 von dem Oxford Dictionary zum Wort des Jahres gewählt. Und als man die Jury gefragt hat, warum habt ihr das jetzt eigentlich gewählt, haben die gesagt, na ja, das spiegelt den Zeitgeist besonders gut wider. Ja, wir leben in einer Zeit der alternativen Fakten und der Fake News und in einer Zeit, in der die Wahrheit immer weniger wichtig zu werden scheint und in der immer wichtiger wird, was ich eigentlich fühle. Hauptsache, ich komme gut durchs Leben. Ob das wahr ist, was ich glaube, ist eigentlich egal, solange ich gut durchs Leben komme mit dem, was ich glaube. Und jetzt fragt man sich vielleicht, was soll das eigentlich genau sein, so eine Nachwahrheitskultur? Es ist eine Kultur, in der fast nichts mehr als universelle Wahrheit gelten darf. Durch die Globalisierung und die Flüchtlingskrise leben immer mehr verschiedene Kulturen, ethnische Gruppen und Weltanschauungen auf immer enger werdendem Raum. Und das bedeutet natürlich immer größer werdendes Konfliktpotenzial. Das hat damit zu tun, dass wir in einer pluralistischen Kultur leben. Eben weil das so ist, weil immer mehr ethnische Gruppen, immer mehr Weltanschauungen auf immer enger werdendem Raum zusammenleben müssen und um diesem Konfliktpotenzial zu entkommen, sagen wir einfach, alle Wahrheitsansprüche sind gleichermaßen gültig, dann nimmt das Konfliktpotenzial raus. Und man könnte ja jetzt einfach sagen, okay, so ist das, aber wieso ist das eigentlich ein Problem? Nun, alle diese Kulturen bringen verschiedene Ansichten über Gott, Politik, Demokratie, die Gleichstellung von Mann und Frau, Autonomie, Hegemonie etc. mit. Und nicht alle diese Ansichten sind miteinander vereinbar. Das wird besonders evident, wenn wir dafür einstehen wollen, dass etwas wirklich wahr ist. Nehmen wir mal etwas besonders Einfaches, nämlich diese zwei Statements. Gott existiert und Gott existiert nicht. Es ist unmöglich, sich auf einen pluralistischen Standpunkt zurückzuziehen, weil eins dieser beiden Statements wahr sein muss und nur eins dieser beiden Statements wahr sein kann, ohne sich logisch zu widersprechen. Und weil das so ist, wie schon gesagt, weil diese zwei Sätze logisch exklusiv sind, weil sie sich logisch ausschließen, herrscht ein großes Konfliktpotenzial und was machen wir damit? Wir weichen aus. Der Oxford-Philosoph Vince Vitali beschreibt das so. Alles um uns herum ist darauf ausgelegt, Nicht-Übereinstimmung, Disagreement, zu vermeiden. Wir verbringen die meiste Zeit auf Facebook und Twitter, wo wir liken und retweeten können, aber es keine Option zu disliken gibt. Übrigens immer noch nicht, auch wenn wir jetzt so einen Wütensmiley auswählen können. Beim Dating benutzen wir Online-Seiten, die uns mit Leuten zusammenbringen, die so ähnlich in Hintergrund, Persönlichkeit und Überzeugung sind, dass wir so viel Nicht-Übereinstimmung wie möglich vermeiden können. Wir treffen keine anderen Leute beim Einkaufen, denn alles, was wir jemals brauchen oder uns wünschen könnten, ist so gemacht, dass es vor unsere Tür geliefert werden kann. Kulturell ist alles darauf ausgelegt, Nicht-Übereinstimmungen bzw. Konflikte zu vermeiden. Das ist besonders problematisch natürlich für Weltanschauungen, die absolute Wahrheiten vertreten. Zum Beispiel das Christentum, das daran glaubt. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Ein absoluter Wahrheitsanspruch. Aber ich glaube, dass dies tatsächlich ein Problem ist, das alle Weltanschauungen haben. Denn wenn zum Beispiel ein Atheist sagt, Gott existiert nicht, dann meint er natürlich, es ist wahr, dass Gott nicht existiert. Und zwar nicht nur für ihn, sondern für alle. Und wenn er das nicht glaubt, dann sollte er vielleicht seine Weltanschauung noch einmal überdenken. Wir alle kommen um das Problem der Wahrheit nicht herum, wenn unsere Überzeugung überhaupt irgendetwas bedeuten soll. Und unsere Gesellschaft bietet für dieses Problem zwei Lösungen, die man mit dem Apologeten Abdu Murray in zwei Modi einteilen könnte. Er unterscheidet das Post-Truth-Mindset, also diese Art und Weise, über die Nachwahrheitskultur nachzudenken, in den Hard-Mode und den Soft-Mode. Der Hard-Mode behauptet, es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit. Während der Soft-Mode behauptet, es gibt vielleicht eine absolute Wahrheit, aber andere Dinge sind wichtiger. Wie gesagt, Hauptsache, ich komme gut durchs Leben. Mit dem, was ich so glaube, unabhängig davon, ob das absolut wahr ist oder nicht. Und den Hard Mode, diese erste Lösung in Anführungsstrichen, die könnte man zusammenfassen in dem Satz: Es ist irrational, an eine absolute Wahrheit zu glauben. Und wenn Leute so etwas sagen, wenn Leute sagen, ey, du hast doch überhaupt keine Basis, keine rationale Basis, dafür zu glauben, dass es nur eine absolute Wahrheit gibt. Es gibt doch so viele verschiedene Weltsichten und Möglichkeiten. Wieso können denn nicht mehrere Recht haben? Wieso denn nur einer? Dann geschieht das oft anhand von Bildern. Und ein Bild, was dabei oft benutzt wird, ist das hier. Vielleicht kennt ihr das schon. Vielleicht kennt ihr auch diese Parabel von John Godfrey Sachs, The Blind Man and the Elephant. Ja, da geht es darum, dass also ein König seine Gelehrten aussendet, um herauszufinden, was denn nun ein Elefant sei. Blöderweise sind die Gelehrten alle blind. Also reisen sie nach Indien und mit der Hilfe anderer Menschen werden sie an einen Elefanten herangeführt und müssen nun ertasten, wie der Elefant ist, denn sehen können sie ihn ja nicht. Und einer, der fasst den Schwanz an und sagt, ein Elefant ist so wie ein Seil. Und einer fasst das Ohr an und sagt, ein Elefant ist so wie ein Fächer. Und einer fasst den Rüssel an und sagt, ein Elefant ist so wie ein Schlauch. Und einer fasst die Stoßzähne an und sagt, ein Elefant ist wie ein Speer. Und der Letzte fasst dann den Rumpf des Tieres und sagt, ein Elefant ist so ähnlich wie eine massive Wand. Und dann endet die Parabel so. Ich lese sie auf Englisch vor, weil sonst die Metrik und das Reimschema kaputt geht. And so these men of Indistan disputed loud and long, each in his own opinion, exceeding stiff and strong, though each was partly in the right and all were in the wrong. Und dann sagen die Leute immer, so ist das mit den Religionen. Ja? Die haben alle irgendwie recht, aber es kann doch keiner für sich beanspruchen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Die gibt's in der Parabel nicht. Jeder hat nur sozusagen seinen Teil der Wahrheit. Aber Leute, die diese Parabel so interpretieren, übersehen, dass man ohne den ganzen Elefanten die Parabel überhaupt nicht erzählen kann. Es muss jemanden geben, der von außen auf den ganzen Elefant schaut und sieht, was mit den Blinden überhaupt passiert, damit die Parabel überhaupt erzählt werden kann. Ohne die absolute Wahrheit, den ganzen Elefanten, anzunehmen, ist die Parabel sinnlos. Also viel mehr als zu zeigen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, zeigt die Parabel vielmehr, dass es nicht ohne absolute Wahrheit geht. Und das ist eigentlich etwas, was wir sehr leicht verstehen. Ich habe nämlich, wie gesagt, mein eigentlicher Job ist zum Beispiel Ethiklehrer, gerade in der letzten Woche mit meiner 6. Klasse in Ethik diese Parabel besprochen. Und als wir dann fertig damit waren, diese Parabel zu besprechen, habe ich folgende Aufgabe gestellt. Manche Leute sagen in dem Märchen, wir haben eine Märchenversion von der Parabel gelesen und kein englisches Gedicht in der 6. Klasse, ist ja klar, ginge es darum, dass es gar keine richtige Wahrheit gäbe. Irgendwie hat eben jeder recht. Stimmst du dem zu? Begründe deine Entscheidung. Und das haben die sofort verstanden, dass man die Parabel doch nicht erzählen kann ohne den ganzen Elefanten und dass es deswegen unmöglich heißen kann, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Man braucht dafür nicht besonders alt oder erfahren oder weise zu sein. Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Und ich sage das so deutlich, weil uns das in anderen Bereichen auch nicht passiert. Es gibt zum Beispiel in Amerika die Flat Earth Society, die Gesellschaft der flachen Erde. Das sind Leute, wie der Name schon sagt, die glauben, dass die Erde flach ist. Und da würden wir doch auch nicht sagen, naja, du hast halt deine Sicht der Welt und ich hab halt meine, alle Ansichten sind halt gleichermaßen gültig. So ein Blödsinn! Wir haben gute wissenschaftliche Evidenzen dafür, dass die Erde rund ist. Und das ist uns da auch gar kein Problem. Warum glauben wir, dass wir, wenn es um Gott geht, sowas zulassen könnten, wenn es in anderen Bereichen für uns undenkbar wäre? Und ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass wir glauben, Religion sei etwas Privates. Das hat so nur jeder für sich. Und man kann eigentlich gar nichts Objektives darüber aussagen. Aber selbst wenn wir das zulassen würden, könnten wir dem kalten Griff formaler Logik nicht dadurch entkommen, dass wir darauf hinweisen, dass die Entscheidung dafür oder dagegen privat ist. Denn die Tatsache, dass Gott entweder existiert oder nicht, ist immer noch logisch exklusiv. Da kommen wir nicht drumherum. Ein anderes Bild, was oft benutzt wird, ist das des Berges der Wahrheit. Also wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie der Berg der Wahrheit aussieht, das ist er. Und was dann oft gesagt wird, ist, Also wenn wir alle diesen Berg hochkraxeln auf unserem Weg zu Gott und du sagst, es gibt nur einen Weg zu Gott, dann sagst du ja quasi, das hier ist der einzige Weg, der den Berg hochführt. Das kannst du doch aber gar nicht wissen, denn du kraxelst den Berg das erste Mal hoch. Woher willst du denn nicht wissen, ob auf der anderen Seite des Berges zum Beispiel, die du ja gar nicht sehen kannst, weil du hier das alles zum ersten Mal machst, nicht noch ein anderer Weg ist? Ha? Aber das Problem ist, dass das natürlich auch für denjenigen gilt, der den Einwand überhaupt bringt. Auch der kraxelt den Berg der Wahrheit das erste Mal hoch. Woher will er denn wissen, dass es mehr als einen Weg gibt? Er weiß das genauso wenig wie derjenige, der das behauptet, was er nicht hören will. Und das beweist nur, dass uns das Denken in so Bildern über dieses Problem nicht weiterbringt. Viel besser ist es, sich solche Aussagen direkt anzuschauen. Nehmen wir einmal diese Aussage. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und überlegen, was passieren würde, wenn wir zugestehen würden, dass sie wahr wäre. In dem Moment, wo wir zugestehen, dass es wahr ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt, ist das die absolute Wahrheit. Und somit wäre der Satz schon wieder falsch. Er widerlegt sich also selbst, weswegen ein Philosophieprofessor aus der NYU, also der New York University, mal gesagt haben soll, if someone tells you there is no such thing as absolute truth, he is asking you to not believe him, so don't. Was ist mit vielleicht einer gleichwertigen Aussage? Alle Überzeugungen sind gleichermaßen gültig. Beinhaltet das die Überzeugung, dass nicht alle Überzeugungen gleichermaßen gültig sind? Wenn alle Überzeugungen gleichermaßen gültig sind, dann muss auch die Überzeugung gleichermaßen gültig sein, die sagt, dass nicht alle Überzeugungen gleichermaßen gültig sind. Und das ist natürlich logisch unmöglich. Ein Beispiel dafür ist eine religiöse Bewegung aus Amerika. Ich will jetzt nicht ständig auf Amerika rumhacken, aber was soll ich machen? Das kommt nun mal daher. Was soll ich machen, ja? Ist die religiöse Bewegung der Kawaii. Die Kawaii bemühen sich, die inklusivste religiöse Bewegung zu sein, die es gibt. Das heißt, die sagen, alle Religionen haben Recht. Die nennen das die sogenannte Doctrine of Progressive Revelation, die Doktrin der progressiven, der fortschreitenden Gottesoffenbarung. Und die Idee ist, dass sich Gott in allen Religionen offenbart hat und dass deswegen alle Recht haben. Das Problem ist, dass sie ja glauben, dass alle Religionen Recht haben und sie dann auch glauben müssen, weil ja alle Religionen Recht haben, dass auch die Religionen Recht haben, die nicht glauben, dass alle Religionen Recht haben. Und das bedeutet, dass sie glauben müssen, hey, der glaubt zwar was ganz anderes wie ich, nämlich dass nicht alle Religionen Recht haben, sondern nur er, aber der hat genauso Recht wie ich. Also muss er gleichzeitig glauben, oder wenn ich Teil dieser Bewegung wäre, müsste ich gleichzeitig glauben, dass ich Recht habe und auch die Leute, die nicht Recht haben. Ich müsste mir logisch widersprechen. Und wenn das alles so irrational ist, kann man sich jetzt fragen, warum sträuben sich dann so viele Leute gegen die Idee der absoluten Wahrheit? Und ich glaube, das hat mit der Genese unserer Überzeugung zu tun, also damit, wie unsere Überzeugungen überhaupt zustande kommen. Ihr könnt euch ja mal das Schaubild anschauen, währenddessen trinke ich was. Unsere Überzeugungen kommen nicht nur aufgrund rationaler Überlegungen zustande, sondern zumindest nach Timothy Keller auch durch Emotionen, Erfahrungen, Gesellschaft, soziales Umfeld und vielleicht noch mehr Faktoren. Wir treffen diese Entscheidungen nicht nur aufgrund rationaler Überlegungen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir viele Überzeugungen haben, die eigentlich total irrational sind. Ein Beispiel. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel schreibt: Ich spreche hier von der Angst vor der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung. Denn ich selbst bin dieser Angst im hohen Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es bereitet mir Unbehagen, dass einige der intelligentesten und am besten unterrichteten Menschen, die ich kenne, im religiösen Sinne gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich geht es mir um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Und ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Das ist eindeutig keine rationale, sondern eine emotionale Entscheidung für eine Überzeugung. Und nur mal so nebenbei, deswegen ist dieser Einwand von wegen, du bist ja nur Christ, weil du so aufgewachsen bist, auch total unhaltbar. Denn erstens gilt das für jede Weltanschauung, also man könnte immer sagen, du hast nur Weltanschauung X, weil du eben so aufgewachsen bist. Zweitens hat das nichts mit der Wahrheit der Weltanschauung zu tun. Ich könnte zwar im Christentum aufgewachsen sein und trotzdem, also und nur deswegen daran glauben, und trotzdem könnte es wahr sein. Und drittens und wichtigstens tut dieser Einwand so, als bestimme die Gesellschaft und unser Hintergrund allein unsere Überzeugungen. Und das ist ganz sicher nicht der Fall. Hier zum Beispiel bei Thomas Nagel ist es eine emotionale Triebfeder. Die zweite Lösung, die unsere Gesellschaft anbietet, ist zu sagen, es ist intolerant, an eine absolute Wahrheit zu glauben. Guck doch mal auf die Kreuzzüge, kommt dann immer. Und guck doch mal, was jetzt passiert ist mit dem Islamischen Staat und so weiter. Und mit Blick auf die Geschichte können wir ruhig mal zugeben, dass der Glaube an eine absolute Wahrheit zu Intoleranz führen kann. So wie der Theologe Timothy Keller, wenn er Folgendes sagt. Ich glaube, Religion ist Teil des Problems. Ich glaube, Religion trägt in großen Teilen zu Trennung, Konflikt und Krieg in der Welt bei. Ich nenne es einen rutschigen Abhang im Herzen. Die erste Stufe gibt dir ein Gefühl der Überlegenheit. Denn du hast die Wahrheit und diese Leute hier drüben nicht. Stufe 2 ist Trennung. Du hast einfach nichts mit ihnen zu tun. Sie sind irgendwie unrein. Stufe 3 ist, dass du sie, weil du sie nicht kennst, karikierst. Sie werden eindimensional. Und das führt zu passiver und dann aktiver Unterdrückung. Denn das ist die Art von Leuten, die du zurückweisen und ignorieren kannst. Dieser rutschige Abhang führt von Religion, Glaube an die Wahrheit, zu Unterdrückung. Er tut es wirklich. Und dieses ehrliche Statement hilft uns, das Motiv für unser Problem klarer zu sehen, welches Vince Vitali, den kennt ihr ja jetzt schon, so zusammenfasst. Warum haben wir so eine verwirrte Beziehung mit der Wahrheit? Angst. Wir haben Angst vor der Wahrheit. Angst ist so oft missbraucht worden, dass die Erfahrung uns lehrt, dass die Stoßrichtung der Wahrheit, die Stoßrichtung dessen zu sagen, dass du richtig liegst und andere Leute falsch, von Wahrheit zu Konflikt, zu Abwertung, zu Intoleranz, zu Extremismus, zu Gewalt und zu Terrorismus führt. Wenn das die Stoßrichtung ist, dann ist philosophische Inkohärenz vielleicht ein kleiner Preis. Es scheint okay zu sein, etwas Irrationales zu glauben, sofern wir dadurch diese Stoßrichtung verhindern können. Die Frage ist, ist es wirklich der richtige Ansatz, die Wahrheit zu opfern, um diesen Konflikten auszuweichen, oder bewirkt das nichts weiter als einen trügerischen Frieden auf Zeit? Denn das lateinische Wort tolerare, von dem wir unseren Toleranzbegriff eigentlich bekommen, bedeutet eigentlich ertragen oder aushalten. Und unsere Gesellschaft bringt uns bei, dass Toleranz bedeutet, alle Wahrheitsansprüche als gleichermaßen gültig zu betrachten und somit Konflikten auszuweichen. Aber das ist nicht das, was Toleranz eigentlich meint. Toleranz meint, ich bin fähig zu ertragen, wenn da ein Konflikt ist, und ich halte es aus, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und ich schmälere den dadurch entstehenden Druck nicht gleich durch Sätze wie, das ist eben deine Interpretation und ich habe meine. Und dann bin ich in der Lage, ihn konstruktiv zu lösen. Aber dadurch, dass unsere Gesellschaft Konflikten oft ausweicht, verlernen wir genau das immer mehr. Unser Freund Vince formuliert das so: Pluralismus tut einfach nur so, als ob Nichtübereinstimmung, Disagreement, nicht existiert, als ihn vielmehr einzugestehen und daran zu arbeiten. Dies kann nur zu einer billigen Imitation der Gemeinschaft führen, nach der wir uns eigentlich sehen. So zu tun, als ob es eine tiefe relationale Einheit gäbe, wenn diese Einheit nicht hart erkämpft worden ist, ist ein einziges Wirrwarr. Im Pluralismus können wir Konflikte überhaupt nicht mehr aushalten und lösen. Wir können ihn nur noch ausweichen. Und das macht uns vielleicht zu einer der intolerantesten Gesellschaften in der Geschichte. Wie kommen wir zu einer Toleranz, die Konflikten nicht ausweicht, aber sie auf der anderen Seite auch nicht dadurch zu lösen versucht, den Gegenüber mundtot zu machen? Ich möchte einen dritten Weg vorschlagen und dazu einmal in die Bibel schauen. Nachdem nach dem Krieg die Israeliten nach Babylon geführt worden sind, heißt es im Buch Jeremia so: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes. Und damit ist eigentlich diese Stadt gemeint, Babylon. Der Vers wird oft nur außerhalb des Kontextes zitiert. Dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Ist es nicht bemerkenswert, dass Gott nicht sagt, oh, das sind Leute aus einer anderen Kultur, mit anderen Göttern. Habt nichts mit ihnen zu tun und bleibt bloß für euch. Weicht dem Konflikt aus. Oder er auch nicht sagt, bekehrt sie alle und wenn sie nicht hören wollen, dann fangt ein Krieg an. Nein, er sagt, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Und am Ende wieder, suchet der Stadt, suchet Babylons Bestes. Dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie, eure Feinde, die Babylonier, die so ganz anders sind als ihr, zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, der Stadt Babylon, dann geht's auch euch wohl. Unsere Kultur scheint zu vermuten, dass konkurrierende Wahrheitsansprüche immer im Konflikt enden müssen und daher die einzigen Alternativen die vorgestellten Ausweichstrategien sind. Aber was, wenn das falsch ist? Was, wenn wir uns nicht mit falscher Toleranz abgeben müssen, sondern es ein Klima geben könnte, indem wir dazu stehen, was wir für wahr halten und trotzdem in Liebe und Respekt miteinander umgehen. Das ist der Weg zu echter Toleranz. Und er spitzt sich zu in der Person Jesu Christi. Im Johannesevangelium heißt es zum Beispiel: Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Es ist ungewöhnlich, dass Jesus überhaupt mit der Frau spricht, und zwar aus drei Gründen. Zu der Zeit war es überhaupt nicht üblich, dass Männer mit Frauen, die sie nicht kannten, einfach so ein Gespräch angefangen haben. Und schon gar nicht reden Juden mit Samaritern, weil die ganz andere religiöse Ansichten haben. Und schon gleich dreimal gar nicht reden religiöse Juden mit moralisch ausgestoßenen Samaritern. Und dass die Frau moralisch ausgestoßen war, das erkennen wir daran, dass sie um die Mittagszeit Wasser hat holen gehen müssen. Normalerweise hat man das morgens gemacht. Wenn es schön kühl war, dann war das nicht so schlimm und dann hatte man Wasser für den Rest des Tages. Allerdings, wenn man moralisch ausgestoßen war, von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, dann durfte man nicht mit den anderen zusammen Wasser holen gehen. Ergo musste man es machen, wenn alle anderen auch die letzte weg war. Also zur Mittagszeit. Und doch spricht Jesus sie an. Timothy Keller sagt: Als Jesus mit ihr zu sprechen beginnt, reicht er freimütig über nahezu jede bedeutende Barriere hinweg, die Menschen zwischen sich aufbauen können. In diesem Fall eine Rassenbarriere, eine kulturelle Barriere, eine Geschlechterbarriere und eine Moralbarriere. Und jede Konvention dieser Zeit, dass er, ein religiöser jüdischer Mann, nichts mit ihr zu tun haben sollte. Aber es kümmert ihn nicht. Jesus nimmt die Frau an, obwohl sie in fast jeder Hinsicht anders ist als er. Das heißt aber nicht, dass er Kompromisse bezüglich seiner eigenen Standpunkte macht. Und das sehen wir im nächsten Abschnitt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, warnte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Was soll nun die Frage nach dem Ehemann, wenn Jesus sowieso schon wusste, dass sie nicht verheiratet ist? Stellen wir uns einmal die Situation der Frau vor. Da ist dieser ungewöhnlich offene Jude, ja, der mit einer weiblichen, fremden, sozial ausgestoßenen Samariterin redet. Und vielleicht denkt die Frau, das ist doch nur möglich, wenn der gar nicht weiß, dass ich moralisch ausgestoßen bin. Und wenn der gar nicht weiß, wie groß unsere Nichtübereinstimmung, unser Disagreement ist. Jesus spricht etwas an, was nach den jüdischen Moralvorstellungen verwerflich ist. Und er bleibt auch dabei. Er sagt nicht: Ach, weißt du, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich nehme dich trotzdem an und es ist auch alles gut so, wie du dein Leben führst. Es sind ja alle Sichtweisen gleichgültig. Aber trotzdem ist das für ihn kein Grund, all die Differenzen, bei denen er auch bleibt, sind für ihn kein Grund, die Frau nicht anzunehmen. Und Jesus zeigt ihr, dass er offen für sie ist, obwohl er weiß, dass das, was in ihrem Leben passiert, nicht seinem Standard entspricht. Für Jesus bedeutet Liebe nicht die Abwesenheit von Wahrheitsansprüchen und Wahrheit nicht die Abwesenheit von Liebe. Vince Vitali noch einmal formuliert das so. Jesus zerschnitt die Verbindung zwischen Nichtübereinstimmung und Entwertung, denn seine Kommunikation von Wahrheit war eins mit seiner Kommunikation von Liebe. Jesus hat das getan. Unsere Kultur sagt, du musst entweder deinen Wahrheitsanspruch aufgeben oder es wertet die Überzeugung anderer Leute ab. Aber was ist, wenn wir die Verbindung zwischen Wahrheit und Abwertung durchtrennen könnten durch die Art, wie wir miteinander umgehen? Somit wird Jesus zum paradigmatischen Beispiel wahrer Toleranz. Und das alles spitzt sich zu in der christlichen Idee des Kreuzes. Die christliche Idee des Kreuzes hat zwei Seiten. Auf der einen Seite die dunkle Seite der Macht, die ihr oben seht, die uns sagt, es ist so viel falsch in unserem Leben und es trennt uns so viel von Gott, dass jemand für uns sterben musste. Und wenn wir uns ehrlich hinterfragen, dann können wir, glaube ich, sehen, dass viel in unserem Leben nicht gut läuft. Und wenn Gott wirklich existieren sollte, dass es seinem Standard nicht gerecht werden könnte. Auf der anderen Seite sagt uns das Kreuz aber auch, dass wir so sehr geliebt sind, dass jemand für uns sterben wollte. Das Kreuz konfrontiert uns ungeschont mit dem, was uns von Gott trennt und zeigt uns ungefiltert Gottes Liebe. Es ist 100% Wahrheit und 100% Liebe zugleich. Der Pluralismus gibt vor, dass je weniger Wahrheiten wir zulassen, desto mehr Liebe, ach, alles ist gut, es wird keine Konflikte geben, ja, desto einfacher wird es. Je mehr wir für eine Wahrheit eingestehen, desto problematischer wird es. Je mehr Wahrheit, desto weniger Liebe. Jesus zeigt uns aber, dass diese zwei zusammengehen und zusammengehen müssen. Denn nur wenn jemand die Wahrheit über dich kennt, kann er dich auch wirklich lieben. Sonst liebt er vielleicht irgendein Bild von dir, was gar nicht der Realität entspricht. Und du musst dauernd Angst haben, dass er es rausbekommt. Deswegen, oder vielleicht nicht nur deswegen, haben die Black Eyed Peas ein Lied geschrieben mit dem Titel Where is the Love, das ich wieder nur auf Englisch vorlese. Die Gründe dafür kennt ihr ja schon. Wrong information always shown by the media. Fake news, wisst ihr noch? Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach or what you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning, where is the love? The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Wir haben heute für zwei Dinge argumentiert. Es ist nicht irrational, an eine absolute Wahrheit zu glauben. Und es ist nicht intolerant, an eine absolute Wahrheit zu glauben. Vielmehr zeigt uns Jesus, was wahre Toleranz überhaupt ist. Er zeigt uns, wie wir zu unseren Überzeugungen stehen können, ohne lieblos zu werden, und wie wir lieben können, ohne Konflikten auszuweichen. Er führt uns von einem durch Angst motivierten Toleranzbegriff zu einem, der durch Liebe bestimmt ist, sodass wir befähigt werden, Konflikte wieder gemeinsam zu lösen und nicht so tun zu müssen, als wären sie nicht da. Aber dann müssen wir auch davor keine Angst haben, denn das Evangelium löscht keine Differenzen aus, das Evangelium löscht Entzweiung aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.